und herzlich willkommen zu Alles außer Toplisten, dem brettspieligsten Brettspiel-Podcast diesseits und jenseits des Äthers. Mein Name ist JD und ich habe heute nur einen einzigen Versuch gebraucht, um dieses Intro einzusprechen. Und derjenige, der das immer wieder kontrolliert, ist der liebe Olli. Moin, Olli.
Genau, ich bin sozusagen die Regieassistenz, die immer wieder darauf achtet, dass du hier den Anfang nicht versaust. Also heute hat es tatsächlich beim ersten Mal geklappt. Und zum Glück sind wir auch heute wieder nicht allein, denn das hält ja niemand aus, wenn wir beide nur alleine quatschen, sondern wir haben uns einen Gast aus der Spielewelt eingeladen. Und das ist Lukas Thiel von Game Factory Spiele. Und so klingt er. Hallo, Lukas.
Hallo zusammen. Hallo, Olli. Hi, JD. Schön, dass ich da sein darf.
Moin. Ich hatte extra eine super Überleitung, Olli. Ich habe sowas gesagt, wie das war eine Premiere, dass ich das erste Mal das so geschafft habe. Und eine Premiere ist es auch für Lukas, in einem Podcast zu sein. Umso froher bin ich, dass er bei uns ist und nicht zum Beispiel bei den anonymen Ludoholikern oder so. Das wär verrückt.
Du meinst die anonymen Ludoholiker? Das ist doch der Podcast, die bei dem Dieter Nüssle Gedächtnispokal verloren haben, oder?
Die haben den sehr verdienten zweiten Platz gemacht, das ist richtig. Und nochmal Gratulation dazu. Es waren unfassbar viele Menschen in Halle 7, das müssen wir nochmal sagen. Und Anna und ich haben das Team Alles außer Toplisten vertreten. Die beiden Stefans haben die Ludoholiker vertreten. Und ja, es hat ein Tobi und ein Olli gefehlt, das ist ganz klar so. Aber es war ein sehr verdienter zweiter Platz. Also nächstes Jahr geht's weiter, das lasse ich mal so stehen.
Genau, auf diesem Weg, ihr lieben anonymen Ludoholiker, ganz liebe Grüße und danke für den Spaß, den wir immer mit euch haben. Aber Lukas, wir möchten mit dir über deine Arbeit reden und sag uns doch vor allen Dingen erst einmal, warum steht auf euren Spielen Game Factory drauf und bei dir steht hinten Kaletto?
Das liegt daran, weil Game Factory eine Marke von Kaletto ist. Kaletto ist im Prinzip das große Distributionsunternehmen, was hinter der Marke steht. Und deswegen sieht man auf der ganzen Schachtel immer nur Game Factory draufstehen und bei mir ja steht immer hinten Kaletto dran, weil ich bei Kaletto arbeite, genau.
Okay, wie lange bist du schon da?
Ich bin zu Kaletto bzw. zur Game Factory gewechselt. Das war 2023, also noch gar nicht so lange. Mhm. Das sind jetzt roundabout anderthalb Jahre ungefähr, genau. Davor war ich seit 2021 beim NSV, den dürfte wahrscheinlich auch der ein oder andere kennen. Spiele wie Quicks the Mind etc. sind da zu Hause und genau. Und davor hatte ich mein Debüt in der Brettspielszene. Da habe ich in einem Brettspielcafé gearbeitet in München. Das gibt's mittlerweile nicht mehr. Das hieß Zammgewürfelt. Das hat der Cousin meiner Frau gegründet oder aufgemacht. Und genau, da hat's mich so ein bisschen reingezogen. Er war letztendlich auch der Verantwortliche, warum ich dann in die Brettspielszene gekommen bin. Und den sieht man heute mittlerweile bei den Brettspielsuchtis, den Flo.
Liebe Grüße an dieser Stelle.
Ja.
Warst du denn vorher auch schon Spieler? Oder weil du sagst, das ist dein Debüt in der Brettspielszene? Oder?
Beruflich Debüt. Also ich habe vorher schon sehr viel gespielt. Es geht zurück bis in meine Jugend, wo ich noch mit meiner Oma Zug um Zug und die ganzen Vorreiter da gespielt habe. Mit meinen Eltern, Katan etc. Mhm. Nee, aber wirklich intensiv in die Brettspielszene gekommen bin ich so circa, ich glaube, sagen wir mal 3 Jahre, bevor ich im Café angefangen habe. Mhm. Und da hat es dann besonders angefangen mit Zombicide, da wurde ich mit eingeführt und dann kam alles Mögliche dazu, bis wir dann einmal Gloomhaven komplett durchgespielt haben. Also das war dann eine steile Lernkurve, die aber sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Ja.
Olli würde mich jetzt steinigen, wenn ich nach dem Spieltyp frage, von daher lasse ich diese Frage heute mal. Aber was sind so deine favorisierten Mechaniken? Was ist so, wo du sagst, dafür kann man dich um 4 Uhr nachts zum Spielen wecken?
Draften. Ich bin auch ein Magic-Spieler, deswegen ist Draft eine Mechanik, die mich sehr reizt. Karten an sich allgemein sind finde ich sehr cool. Und irgendwo, ich bin Deutscher, ich bin ein bisschen Eurogamer, deswegen so Ressourcenmanagement absolut auch mein Ding, ja.
Und wo sagst du, wenn du mich dafür aufwächst, überhaupt und jemals, das geht gar nicht? Gibt es da auch etwas?
Ja, da gibt es tatsächlich was, und zwar Wort- und Quizspiele.
Also oh, das war Lukas von Game Factory. Schön, dass du dabei warst. Entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Alles gut.
Echt, Wort und Fisch? So gar nicht? Also gar nicht?
Oh, schwierig. Also ich bin Travel Pursuit geprägt von meinen Großeltern und jetzt auch von meinen Schwiegereltern. Es macht schon Spaß. Aber es ist jetzt nicht das Genre, dem ich so hinterherhänge. Nee, überhaupt nicht.
Um dich aus dieser misslichen Situation zu befreien und nicht weiter darauf einzugehen, dass JD und ich natürlich eine richtige Vorliebe haben für alles, was Quist und Wortspiel. wenn man deinen Briefkopf liest, dann steht da PR-Manager hinten dran. Was hast du mitgebracht, um so eine Position begleiten zu dürfen? Hast du ein Wirtschaftsstudium? Hast du ein Öffentlichkeitsstudium? Was hast du da reingeworfen in diesen Job?
Ich habe tatsächlich gar kein Studium. Ich bin ausgebildeter Verlagskaufmann, hieß es früher. Mittlerweile ist es Medienkaufmann, digital und Print. Bin groß geworden in einem Buchverlag und eben zu meiner Liebe zu Brettspielen habe ich dann gesagt, okay, damit kann ich auf jeden Fall in die Brettspielszene gehen, was dann wunderbar funktioniert hat, genau. PR, warum? Also beim NSV zuerst war meine Position gar nicht so sicher. Ich kam eigentlich direkt aus der Ausbildung rein. Und hatte so in jeden Bereich ein bisschen reingeschnuppert und kannte so ein bisschen PR-Sachen und Marketing, Produktion, war alles Mögliche dabei. Und als ich dann in der Türschwelle stand und hieß, heute darfst du anfangen zu arbeiten, hieß es, wir haben da mal was rausgesucht, das sind jetzt deine Aufgaben, viel Spaß. Und da bin ich dann im Marketing und PR gelandet. Und die 2 Jahre beim NSV habe ich viel Erfahrung gesammelt, habe viele Leute kennengelernt, habe die Szene intensiv kennengelernt und das war letztendlich auch mein Türöffner so ein bisschen für Game Factory, ja.
Lass uns doch mal hinter diese Tür schauen, die du jetzt momentan verwaltest. Wie ist Game Factory oder wie ist Kaletto im Bereich dieser Brettspiele aufgebaut? Wie viele Menschen arbeiten dort miteinander? Wie groß ist eure Redaktion? Seid ihr 10, 100 oder nur 2 in eurer aktiven Arbeit, wenn es darum geht, Brettspiele auf den Markt zu bringen?
Das bin ich, ja. Ich bin Kaletto, nein. Es mischt sich so ein bisschen durch, weil wir nicht alle zu 100% immer für Game Factory arbeiten, aber das feste Team, das ist unser Verlagsleiter, das ist der Frank Weiß. Wir haben noch eine Redaktion, da sitzen 2 Redakteure mit drin und der Rest teilt sich so und unter den anderen Mitarbeitern auf, sei es Produktion, wie jetzt auch Marketing und PR etc. Genau, das teilt sich so ein bisschen unter den ganzen Mitarbeitern. Ansonsten, Kaletto ist 70 Mitarbeiter stark. Wir haben Firmen in Deutschland, eben in der Schweiz. Wir haben auch eine in Hongkong. Das heißt, wir sind auch weltweit ganz gut vernetzt und teilen uns so ein bisschen die Aufgaben, was die Game Factory angeht.
Wie kommt ihr an neue Spieler ran? Also ist es bei euch klassischerweise so, dass die AutorInnen euch anschreiben oder schickt ihr Scouts raus? Oder wie läuft das bei euch?
Teils. Also wir kriegen natürlich Autoreneinsendungen jetzt vermehrt über die letzten Jahre, weil sich das Programm einfach schön etabliert hat und wir an Bekanntheit gewonnen haben, jetzt auch gerade durch den Kinderspielpreis natürlich. Dann unser Verlagsleiter, der ist extrem am Scouten, der guckt selber, ist sehr umtriebig, was es angeht, hat viele Kontakte und kommt dadurch eben besonders gut an Lizenztitel ran, eben die in unser Sortiment passen. Und daraus bildet sich auch so ein bisschen das Sortiment auf. Ne? Wir haben immer einen Teil Lizenztitel und einen Teil Autorentitel und da ist es gemischt. Mal geht man auf eine Messe und hat Autorenkontakte oder mal wird man empfohlen, wie das halt in der Szene auch so ist, ja.
Ja, du hast jetzt gerade in einem fast Akt der Bescheidenheit so ganz kurz nur erwähnt, dass ihr als Verlag mit dem Kinderspiel des Jahres 2024 prämiert wurdet, nämlich die magischen Schlüssel, und dass ihr da euch ja ein Autorenduo an Land gezogen hat, das vom Allerfeinsten ist, nämlich den Markus Slavicek und den Arno Steinwender. Wie angelt man sich so 2 renommierte Autoren, die ja schon bepreist sind? Und ich meine, der Arno Steinwender, der ist ja in Österreich ein Superstar mit einer eigenen Spiel-Quiz-Sendung. Und warum landen die bei euch und nicht bei Konkurrenten?
Ich glaube, ein Teil, der dazu immer reinspielt und der in vielen Branchen wichtig ist, ist Netzwerken. Ich kann die Anekdote mal erzählen, die hatte ich auch, glaube ich, schon auf der Messe mal erzählt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war das so, dass zuerst ja die magischen Schlüssel bei Happy Baobab erschienen ist. Das ist ja in Kooperation zusammen mit White Castle gemacht worden und den beiden Autoren Arno und Markus. Und Happy Baobab hat dann eben der Frank Weiß, unser Verlagsleiter, dann auf der Messe, in der Spielwarenmesse in Nürnberg getroffen und war sofort begeistert von dem Spiel, auch schon vorher. Der kannte das schon von White Castle, es wurde ihm gezeigt. Und natürlich pitchen mehrere Firmen für solche Spiele. Und er hatte an dem Abend eben einen sehr witzigen Spieleabend mit den Leuten von Happy Baobab und da hat es einfach gezündet. Und dann haben die gesagt, das wollen wir unbedingt mit euch machen. Und so kam eben die magischen Schlüssel zu Game Factory, genau.
Nachdem da jetzt dieses wunderbare hellblaue Logo draufklebt auf euren Spielen Schachteln mit dem Jahr 2024, was erhofft ihr euch oder womit rechnet ihr jetzt an Veränderung für euch als Verlag? Man hört ja immer wieder, dass die Umsatzzahlen jetzt zumindest mal bei dem roten Pöppel oder auch bei dem anthrazitfarbenen Pöppel jetzt ins Millionenfache steigen. Ganz konkret, mit welchen Erwartungen seid ihr jetzt Preisträger?
Schwierig. Es ist ja unser erster Preis in der Klasse, ne? Also Kinderspiel des Jahres. Und wir hatten vorher viele Empfehlungstitel auch, aber man kennt es ja von Empfehlungstiteln, dass es oft so ist, dass sie dann so ein bisschen runterfallen oder auch nicht die Aufmerksamkeit kriegen, die sie sollten. Und Aufmerksamkeit ist da das Stichwort, weil gerade mit so einem Titel steht man im Rampenlicht. Also man merkt es jetzt auch gerade in der Pressearbeit. Da kommen Redakteure von Zeitungen, Journalisten auf einen zu, die man so vorher noch gar nicht kannte. Und man hat es ja auch gesehen, wo das überall gepostet wurde, veröffentlicht wurde, die ganzen drei Gewinner, die da eben nominiert wurden oder ausgezeichnet wurden. Und Bekanntheit ist so eine Sache, die wir uns natürlich erhoffen. Man sagt, oder wir haben für uns so festgelegt, wir vermuten, dass es uns so im Bekanntheitsgrad 2 bis 3 Jahre auf jeden Fall voranbringt in der Arbeit, was für uns als kleiner Verlag sehr wertvoll ist, da man uns dann einfach mehr sieht und wir eine ganz andere Zielgruppe erreichen können. Ne? Und natürlich kommt damit auch ein gewisser Umsatz, den kann man jetzt nicht hinten runterfallen lassen, das ist klar. Und mit dem erhoffen wir uns eben auch wieder investieren zu können, eben um den Verlag noch weiter bekannt zu machen, voranzubringen, neue Leute vielleicht einzustellen und wer weiß, Zukunft immer bessere Spiele rauszubringen, ja.
Welche Nische möchtet ihr denn als Game Factory besetzen? Der JD, der wird auch gleich, also der brennt jetzt noch die Fragen loszuwerden. Es scheint mir jetzt momentan thematisch ganz gut zu passen. wie würdet ihr denn tatsächlich euer Portfolio so bezeichnen? Also wo wollt ihr im Markt präsent sein?
Also unser Verlagsuntertitel ist ja Games for Family and Friends und ich glaube, das trifft es ganz gut. Wir sind so in der Gelegenheitsspieler-Familienspiel-Ecke sehr gut aufgehoben. So baut sich auch unser Sortiment auf. Wir haben für die ganze Familie was, für jung und alt. Es reicht von Kinderspielen bis an den Rand von, ich würde mal sagen, Familien, die zum Kennerspiel tendieren. Da sind wir am Ende so ein bisschen angesiedelt, gerade mit Neuland oder auch mit Tracking, was ja dieses Jahr auch auf der Empfehlungsliste gelandet ist. Genau, das ist für uns so diese Hauptzielgruppe Familien und Gelegenheits- und auch Vielspieler eigentlich, die jetzt vielleicht noch nicht so krass im Kennerbereich sind. Ist eine sehr große Zielgruppe, muss man sagen, tatsächlich. Und die ist auch gar nicht so leicht zu erreichen. Also man kennt es ja von anderen Verlagen wie, sagen wir, Feuerland, die haben ihre Nerd, wir nennen es immer Nerd-Kerngruppe, weil wir ja nicht so diese Nerd-Gruppe reinzählen, einfach in die Kennerleute und Expertenleute. Und die sind ja besonders stark auch über die ganzen typischen Social-Media-Sachen zu erreichen, über die Bubble etc. Bei Familienspielen ist es immer ein bisschen anders, gerade weil der Großteil unserer Zielgruppe draußen rumrennt und eigentlich gar nicht so bewusst Spiele einkauft. Ja, das merkt man auch gerade dann auch bei den Leuten, die zum Beispiel Spiel des Jahres kaufen. Die kaufen es jedes Jahr, aber die kaufen nicht wirklich bewusst und die spielen auch nicht bewusst die ganzen Familienspiele. Deswegen ist es für uns unglaublich wichtig, dann auch im Einzelhandel vertreten zu sein. Ne? Man kennt es ja, die ganzen Eltern oder Großeltern gehen ja gern mal im Thalia einkaufen oder Müller und gerade für unsere Zielgruppe ist es natürlich schön, wenn wir da auch stark vertreten sind.
Ein besonderer Clou finde ich ja auch, dass die ganz viele Spiele von euch an der Kasse von irgendwelchen Supermärkten stehen oder von irgendwelchen anderen Spielzeugläden, das sind ja die kleinen Dosen. Magst du da ein bisschen mehr zu sagen? Das ist
ja sehr gerne.
Sensationell.
Ich weiß gar nicht, wann die kleinen Dosen damals auf den Markt gekommen sind das erste Mal, aber das war auch ganz interessant. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie es ab, aber es war ungefähr so, Quadro kam, glaube ich, zuerst raus. Das war dieses kleine weiße Dosenspiel und das lief ganz okay. Und ich glaube, damals war das, ich glaube, irgendein Händler, ich meine Thalia war es, die dann letztendlich da eine etwas größere Menge von genommen haben. Und dadurch haben sich die anderen so ein bisschen hochgezogen, wurden bekannter. Und mittlerweile ist es ja fast ein Standard in vielen Spielgeschäften, ne, dass du unsere Dosenspiele hast. Und ganz ehrlich, sie sind auch super cool, gerade zum Mitnehmen und einfach gespielt. Ja, nee, das ist auch eine Sache, auf die wir stolz sind, die uns auch irgendwo so ein bisschen auszeichnet, weil ich kenne jetzt keinen anderen Verlag, der so kleine Dosenspiel hätte. Man kennt diese, glaube ich, diese Schmidt-Bringsel, die gibt's noch von Schmidt-Spiel, gab es mal zumindest. Aber das sind ja meistens die Standardspiele nur in klein. Und eben unsere Dosen sind halt was Besonderes, ne, weil du da halt wirklich ein eigenes Spiel drin hast, was es so vorher noch nicht gab.
Und das geht auch wirklich so. Also Zoch hat noch welche, die ganz klein, aber es ist eine Sonderedition von Heckmeck, glaube ich. Aber ich finde diesen Trend sehr begrüßenswert, weil er geht zum Gewissen. Es gibt ja, ich weiß gar nicht mehr, wie diese Aktion heißt auf Instagram, wo die dann in einem Weinglas oder ein Bierglas alles Spielmaterial reinfüllen, was drin ist und der Rest ist halt Luft. Und das ist halt tatsächlich, ne, also auch sehr, sehr nachhaltig, zumindest dahingehend, dass ihr wirklich jeden Platz in der Verpackung ausnutzt und es trotzdem wirklich geniale Spiele dabei rumkommen. Also wir haben letztens Schräge Vögel gespielt, was für mich das wesentlich bessere Mantis ist zum Beispiel. Oder auch Piazza, was auch richtig viel Spaß macht. Also das ist, da kommen richtig viele, viele gute Spiele bei. Auf den Tisch.
Ja, blöd ist, dass wir aktuell nur ein Würfelspiel haben. Das ist ja Auf die Nüsse.
Auf die Nüsse, genau. Ja.
Genau, aber alle, die Würfelspiele mögen, die können sich freuen. Die nächsten Jahre kommen noch einige Dosenspiele. Und da gibt's auch ein neues Würfeldosenspiel, das sehr, sehr witzig ist. Ja. Also ich habe den Prototypen anspielen dürfen und wir haben uns weggeschmissen und wir finden es super. Wir hätten es gern schon früher, aber es passt leider noch nicht ins Programm. Das ist ja immer vorgeplant, so ein bisschen anderthalb bis zwei Jahre idealerweise. Und deswegen zieht sich das noch so ein bisschen. Aber ich freue mich schon, wenn es rauskommt.
JD, da fällt mir in diesem Zusammenhang ein, dass es ja auch eines dieser Dosenspiele wahnsinnig gut in unsere Knizia-Folge reingepackt hätte, nämlich Gold.
Genau.
Das Spiel, bei dem du Memory spielst und bewusst andere Goldsucher in die Luft jagst. Ganz, ganz, ganz großartiges Spiel. Mensch, warum haben wir daran nicht gedacht?
Naja, wir mussten den anderen Podcaster noch was überlassen. Das ist ja, wir konnten jetzt ja nicht alle nehmen. Das ist ja an unserer Fairness nur geschuldet.
Muss auch sagen, Knizia hat so viele Titel, dass es schwer, da den Überblick zu behalten.
Ja. Ja.
Richtig.
Ich war verwundert, dass er mir als Heckmark am Brappen gemacht hat, aber das, ich lerne ja auch nicht aus.
Es scheint sich so als Running Gag zu entwickeln, JD, dass du einmal pro Folge Heckmark am Bratwurm-Eck irgendwo unterbringen möchtest. Ich werde das jetzt wahrscheinlich in Zukunft rausbieten. Also wann immer du das jetzt in Zukunft sagst, hört man dann so einen zensiert Ton. Ich probiere das jetzt einfach mal aus. Aber okay. Lukas, zurück zu dir. Du siehst heute Abend erstaunlich fit aus. Das bedeutet, du hast dich von den Strapazen der Spiel 24 jetzt schon drei Wochen danach auch kräftig erholt. Hat's dich auch umgekegelt? Man hört ja allerorts der klassische Messeschnupfen oder viel schlimmer noch, die Messe-Corona-Erkrankung hat viele deiner Kolleginnen und Kollegen, die da 4-5 Tage voll im Stress stehen, umgehauen. Wie geht's dir jetzt momentan nach der Messe?
Mir geht's super, es ist aber auch schon drei Wochen her. Ich habe tatsächlich von der Messe selbst so eine typische Messeerkältung mitgenommen. Die hat sich dann so vielleicht eine Woche hingezogen, das heißt Woche Homeoffice oder auch mal ein, zwei Tage frei, damit sich's auskuriert. Aber dann hat sich das schon wieder, ja, das ist so eine Berufskrankheit irgendwie, die zieht man jeder Messe mit und da kommt man nicht drum herum, ja. Das gehört leider dazu. Aber wie gesagt, das hat sich jetzt schon wieder ausgependelt und wir sind schon wieder voll im Saft und können arbeiten, ja.
Was ist denn euer Fazit der Messe 24?
Ja, mega. Also es ist ja Wahnsinn, dass da alles ausverkauft war. Das gab es ja so auch noch nicht. Es war für uns auch eine Premiere und der Standandrang war super. Wir hatten dieses Jahr einen deutlich größeren Stand als letztes Jahr. Wir hatten knapp über 100 Quadratmeter hatten wir und mit viel Spielfläche und einem großen Shop. Und wir werden nächstes Jahr auch wieder erweitern. Das heißt, es wird nochmal mehr Fläche geben. Wir hatten noch eine kleine Sonderfläche in der Galerie, wo wir gerade die Kinderspiele mit die magischen Schlüssel nochmal promotet haben. Und wir können uns auf jeden Fall nicht beschweren. Palettenweise Ware ging weg. Die Leute waren happy. Sie haben super viel am Stand gespielt. Der Stand war so gut wie immer besetzt. Gerade Neuland war natürlich ein Hit. Da hatten wir drei Tische dauerhaft besetzt, die da gespielt haben. Und es hat riesen Spaß gemacht, den Leuten zuzugucken und einfach an diesem neuen Stand auch zu stehen, die Spiele zu präsentieren und zu sagen, hey, wir sind Game Factory. Und ihr dürft uns erleben, ja.
Das heißt, auch nach der Neustrukturierung der Hallen hat sich das neue Konzept dann für euch getragen?
Das kann ich jetzt so gar nicht sagen. Wir waren letztes Jahr in Halle 6, dieses Jahr waren wir in Halle 5. Ich habe schon das Gefühl, dass das Konzept aufgeht, ne, dass sich das so ein bisschen in die verschiedenen Regionen einteilt. Aber man merkt auch gerade in der, ich glaube Halle 7 war es, ne, diese ganzen, nee, nicht Halle 7, sondern Halle 3, war das Halle 3 mit den ganzen Kennerverlagen und Experten? Ich bin da einmal durchgelaufen, weil ich mir ein Spiel holen wollte. Das ist ja der Wahnsinn gewesen. Also was da voll war, wirklich heftig. Und da sieht man auch wieder, da rennt halt auch die Kernzielgruppe der Spiel hin. Ne? Und wenn das nur ein oder anderthalb Hallen sind, dann wird's voll.
Ja, es war, das kann ich nur bestätigen, es war wirklich wie eine Wand. Du kamst da durch und es war eine ganz andere Luft, eine ganz andere Atmosphäre auf einmal. Und denkst dir, oh, und dann kommst du in Halle 6 und denkst dir, nee, hier ist auch schön.
Ja, hier ist auch schön. Das ist ganz gut.
So ganz ohne Butter oder Fett oder irgendwie kamst du da auch nicht durch, weil das waren so, es waren echt viele Menschen.
Ja, richtig viele. Menschen. Richtig viele.
Es soll ja noch einige Menschen geben, die von den Neuheiten noch gar nichts gehört haben. Magst du diesen Menschen einmal berichten, was es Neues gerade bei euch gibt? Was habt ihr auf der Messe alles vorgestellt?
Kann ich sehr gerne machen, einmal im Schnelldurchlauf. Wir hatten ja Neuland schon erwähnt, ne? Neuland à la Loot ist bei Gigamic erschienen, ist ein cooles, Familienstrategiespiel, ne? Bei dem wir unsere Wikinger, also jeder hat seine eigenen Wikinger und die werden auf einem modularen Spielplan, das heißt, den setzt man jedes Spiel, wenn man spielt, neu zusammen, platziert. Man sammelt Ressourcen und setzt die auf seinem eigenen Auftragstableau, um Aufträge zu erfüllen. Und da muss man so ein bisschen puzzeln, weil das ist ein Feld mit ganz vielen hexagonalen Feldern. Und da liegen dann die Aufträge und alle Ressourcen, die drumherum liegen, zählen zu diesem Auftrag dazu und können, weil wir im Laufe des Spiels wieder Aufträge bekommen, auch zu mehreren Aufträgen dazu zählen. Das heißt, wir haben so eine schöne Komponente zwischen, ja, ich platziere mein Meeple auf oder mein Wikinger eben auf dem Spielplan und interagiere auch mit den Mitspielern und ich puzzle das Ganze auf meinen eigenen Spielplan. Warum Interaktion mit den Mitspielern? Wir dürfen unsere Wikinger mal angrenzend zu einem anderen Wikinger stellen und das dürfen auch Mitspieler sein, also mitspielende Wikinger. Und das heißt, wenn der Mitspielende expandieren wir mit und er nimmt uns auch gleichzeitig wieder die Möglichkeit, irgendwo hinzugehen, wenn er sich da halt hinstellt. Und wir können noch Bogen erobern, indem wir unsere Wikinger gruppieren und Dörfer und Türme und die tragen dann auch am Ende nochmal zu den Punkten zusammen oder bei, genau richtig. Also ein schönes, ja, strategisches Familienspiel, nicht zu schwer, aber auch nicht zu leicht. Es gibt auf jeden Fall eine coole Taktik oder Möglichkeit zu taktieren und es ist relativ schnell gespielt. Also mich hat's auch selbst gewundert, als ich es dann gespielt habe, es ging doch relativ schnell, weil dann jeder platziert, ne, und es geht dann ganz flott, genau.
Lukas, ich habe noch direkt eine Nachfrage. Wir haben gestern Abend Neuland gespielt und zwar zu viert. Und es war ein ganz schönes Hauen und Stechen auf diesem Spielplan. Wir haben uns wirklich nichts gegönnt. Und während des Spiels hat Mario, der da war, zwei Dinge gesagt. Erstens mal, ach guck mal, den Verlag kenne ich, das sind die mit den kleinen Dosen. Also er konnte das sofort assoziieren, euer rotes Logo hat er sofort auf den kleinen Spielen erkannt, die er gerne verschenkt. Er hat eine kleine Nichte in Italien, die bringt er dann mit. Aber er hat ganz anerkennend an die Gestaltung dieser Wikinger-Miepel zuerst geguckt, dann gestaunt, hat sie sich das angeguckt. Mario arbeitet gerne in Holz und hat gesagt, das ist ja krass. Na, ihr müsst euch das vorstellen, dass diese Wikinger tatsächlich da stehen, sie eine Axt in der Hand haben, das kann man richtig gut erkennen. Und er hat es dann so wertgeschätzt und hat gesagt, ja, guck mal, das ist ja alles gefräst und dann hinterher noch gesprayt und sowas. Für euch als Verlag, ihr könntet ja auch ganz normale Holzklötze reinstellen oder diese normalen Miepel. Wie viel ist es euch das wert, da mehr zu investieren, damit man das Gefühl hat, man hat einen richtigen Wikinger in der Hand?
Gut, zu dem Spiel muss man natürlich sagen, dass die Erstproduktion bei Gigamic war. Die haben das Spiel ja bei sich zuerst rausgebracht. Bei uns ist es nur ein Lizenztitel. Und bei Lizenztiteln ist es meistens so, dass man sich da bei der Produktion letztendlich mit dranhängt, wenn es eben sprachneutrales Material ist. Das heißt, die Wikinger an sich hat Gigamic so festgelegt. Aber für uns als Verlag ist es natürlich, spielt es uns super in die Karten. Also wir versuchen immer, möglichst hochwertiges Material in unsere Spiele zu packen, aber gleichzeitig auch noch einen Preis zu ermöglichen, den das Spiel auch rechtfertigt und den auch die Spieler natürlich gerne zahlen und die Familien. Da muss man immer so ein bisschen den Sweet Spot finden. Es funktioniert nicht immer alles so, wie wir es gern hätten. So ist das immer eben auch dann bei den Wikingern gewesen. Man muss auch sagen, dass die Produktion mittlerweile absoluten neuen Höhepunkt erreicht haben, finde ich. Also gerade auch, was die Miniaturen angeht oder auch eben diese Holzmiepel etc. Die Qualität, die da mittlerweile auf den Markt kommt, ist Wahnsinn, ja.
Aber ich hatte dich unterbrochen, als du gerade noch von euren weiteren Neuheiten sprechen wolltest.
Genau, da kann ich gleich weitermachen zum Thema Holz. Blum ist ein neues Spiel von Wolfgang Kramer. Das hat so einen, so einen Romy-Charakter, aber es ist mit ein paar neuen Regeln und Twists. Es ist ein bisschen schneller und spannender, weil wir unsere Reihen zwar rauslegen, aber dort zählen nicht die Zahlen oder die Menge der Steine, die wir als Zahlenreihen rauslegen, sondern die Blumen, die darauf abgebildet sind. Und für diese Blumen, die wir auslegen, kriegen wir so Punkteplättchen. Und die Punkteplättchen sind begrenzt. Das heißt, wir haben immer ein Wettrennen um diese Punkteplättchen. Und gleichzeitig muss ich aber darauf achten, vielleicht nicht zu früh rauszukommen oder zu viel rauszulegen, weil ich darf auch Steine von meinen Mitspielenden klauen und dort auch anlegen, um meine Steine loszuwerden. Und sobald ein Spieler keine Steine mehr hat, endet das Spiel und alle anderen kriegen dafür Minuspunkte. Das heißt, es ist so ein sehr, ich sag mal, es hat so einen Spannungsbogen. Alle warten immer zum Rauskommen, dann kommen auf einmal alle raus, dann wird schnell angelegt und wupp ist das Spiel zu Ende. Und es macht einfach einen Heidenspaß und bringt eine tolle Spannung mit, die so ein normales, klassisches Romy-Spiel gar nicht so hat. Dann haben wir noch Keine Ehre unter Dieben. Das ist ein Set-Collection und Push-Your-Luck-Spiel. Da sind wir im nächtlichen Paris und begehen Einbrüche. Und es gibt da mal einen Raubführer und dieser Raubführer deckt Karten nacheinander auf. Das sind Beutekarten in der Hoffnung, die darf er mitnehmen. Allerdings sind auf manchen Karten ein Symbol, wo dann der Kommissar immer näher rückt. Und das läuft dann immer so weiter aufeinander zu. Und irgendwann muss man dann so ein bisschen abwägen. Lasse ich den Kommissar zu nahe kommen oder nehme ich die Sachen lieber raus und behalte Beute und teile sie unter den Mitspielern dann noch auf. Oder ich schaff's, wenn der Kommissar genau vor den Karten stehen bleibt, dann habe ich einen sozusagen super Deal oder einen super Raubzug gemacht und darf alles als Raubführer behalten. Normalerweise teile ich das dann immer mit meinen Mitspielern. Und auf diesem Kärtchen sind verschiedene Farben, verschiedene Wertgegenstände und man sammelt Sets aus diesen Wertgegenständen. Und wenn man zum Beispiel von Rot am Ende die meisten Karten hat, dann kriegt man eben eine gewisse Punktzahl. Das Gemeine ist, auf diesen Karten sind hin und wieder so Glocken drauf. Und wenn ein Mitspielender eben drei Glocken einer Farbe kriegt, dann muss er die kompletten Karten abgeben. Und da kann man sich so ein bisschen eins auswischen und gegenseitig ärgern, weil man kann manchmal planen, wer welche Karte kriegt. Und wenn es schief läuft, dann verliert man eben alles. Genau, was haben wir noch? Wir haben noch Happy City. Happy City ist ein einfaches Stadtbauspiel, bei dem wir aus einer Auslage Stadtteile kaufen, wie zum Beispiel Büchereien, Wohnblöcke. Es gibt auch sehr witzige Sachen, wie zum Beispiel eine Burgerbude, Freizeitparks, ein Baumhaus, Iglus etc. Und daraus bauen wir aus einem 2x5 Raster eben unsere Stadt. Und am Ende zählen wir dann die Stadtbewohner mit den Herzen auf den Karten. Die multiplizieren wir und das ergibt dann unsere Endpunktzahl. Also es ist ein schön charmantes und einfaches Legespiel für die ganze Familie. Eins haben wir noch und zwar Verhext. Zwei haben wir sogar noch. Verhext ist ein Stichspiel. Da haben wir zwei neue Kniffe eingebaut, was Stichspiele angeht. Zum einen muss man seine Ansage nicht genau treffen, sondern kann auch ungefähr sagen, was man an Stichen macht. Also zum Beispiel zwei oder mehr oder drei oder mehr. Und wenn man das nicht erfüllt, dann kriegt man die normalerweise als Minuspunkte, kann aber im Laufe des Spiels immer wieder versuchen, diese Ansagen neu zu versuchen und in Pluspunkte umzuwandeln. Und das Zweite ist, dass wir unsere Zahlenkarten auf der Hand mit Zaubertränken beeinflussen können. Das heißt, wir haben zum Beispiel 9, das ist die höchste Zahl, und können das Ganze toppen mit einer +2 oder mit einer +3 und eben dann versuchen, noch den Stich zu landen. Und dann haben wir noch Deducto. Deducto ist ein sehr knuffig und einfach illustriertes Deduktionsspiel. Ist relativ einfach, es läuft nach dem Muster, wer bin ich? Also man hat eine Karte, die sieht man nicht, die sehen aber alle Mitspielenden. Und ich habe 5 Handkarten und auf diesen Handkarten sieht man immer einen Hintergrund, ein Tier und eine Verkleidung. Und aus den Kombinationen verbirgt sich auf meiner verdeckten Karte eine Kombination. Und ich lege immer Karten ab und alle anderen müssen sagen, ob etwas auf dieser Karte zu meiner Karte passt. Und je nachdem, was sie eben sagen, muss ich im Laufe des Spiels eben deduktiv herausfinden, welche Karte mein Verdächtiger ist. Und das ist sehr schön gespielt und es macht auch einen Heidenspaß, ja.
Das durfte ich am Samstag auf der wirklich gut organisierten und gut besuchten Saarcon spielen, eine Veranstaltung an der Universität des Saarlandes in Saarbrücken. Dort habe ich Deducto gespielt als eins der letzten Spiele, so gegen 22.30 Uhr. Wir haben es zu viert gespielt und ich kann euch sagen, es war so lustig, weil du halt andauernd sagst, naja, ich bin die Katze mit einer braunen Mütze und ich habe einen Monokel irgendwie noch im Gesicht und sowas mit dem roten Hintergrund. Also relativ schnell hat man den Wunsch, tatsächlich diese Karte zu sein. Ein sehr, sehr lustiges Spiel, bei dem allerdings auch nach ein paar Zügen dein Kopf brummen kann. Wenn du es dann allerdings rauskriegst, wer du bist, hat richtig viel Spaß gemacht. Also ein richtig leckeres, gutes Deduktionsspiel, ganz schmale Regeln, macht sehr viel Spaß.
Da gibt's noch eine coole Anekdote oder ein nettes Detail, und zwar die Tiere bei Deducto, die haben alle Namen. Und alle Namen, die da drauf sind, das sind alles Mitarbeiter von uns. Also es ist Frank eben, den ich schon am Anfang erwähnt hatte, ist dabei. Rico, der arbeitet bei uns in der Redaktion, ist auch dabei und noch ein paar andere. Also alles Leute, die bei uns im Verlag arbeiten, ja.
Ich wollte fragen, Didi, hast du es schon gespielt? Kennst du Deducto?
Ich habe es nur gesehen, aber noch nicht gespielt. Aber
ja, kriegt man die Finger dran, ist wirklich sehr, sehr lustig.
Absolut, das klingt nach meinem Spiel.
War auch ein überraschendes Messe-Highlight tatsächlich. Also die Leute sind gekommen und haben das gekauft. Uns hat es natürlich riesig gefreut.
Also ich finde, die bunte Palette, die du uns gerade präsentiert hast, ist auch tatsächlich stellvertretend dafür, wie ihr aufgestellt seid. Also haben wir gerade schon mal drüber gesprochen. Und ich mag das einfach, mit welcher Begeisterung du davon sprichst. Und mit der Begeisterung wirst du auch mit Sicherheit, das habe ich auf der Messe auch gesehen, andere Leute anstecken zum Spielen. Der Markt aktuell verändert sich ja gerade sehr. Wie kommen die Veränderungen bei euch denn an?
Was für Veränderungen meinst du genau?
Beispielsweise die Produktionsgeschichten, die Engpässe, die es gab oder gibt teilweise ja noch.
Genau, ja, ich glaube, das ist nicht unbekannt in der Szene oder auch bei den ganzen Brettspielenden, dass viele Verlage damit Probleme haben, pünktlich Spiele zu kriegen, gerade für die Messe, ne? Und dass viele Sachen immer wieder ausverkauft sind und dann für 2, 3 sogar einen Monat dann teilweise nicht mehr verfügbar sind. Ja, das ist eine Sache, mit der wir auch kämpfen. Es ist schwierig. Gerade in China sind sie dabei, auch zum Teil, zumindest war es vor einigen Wochen noch so, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, im Container zu verknappen absichtlich. Das heißt, es treibt zum einen den Preis hoch, zum anderen kann man nicht mehr so viel verschiffen. Da ist natürlich die Herausforderung als Verlag, unterschiedliche Wege zu finden, die Spiele zu produzieren, auch zu bekommen. Also wir produzieren zwar auch in Europa, aber auch wir produzieren auch in China und in Asien. Es hat auch viel damit zu tun, dass wir natürlich auch Lizenzgeber haben, die aus diesen Ländern kommen, die da dort natürlich vorrangig produzieren. Und ja, wir merken es selber. Also zum Teil, man hat es gemerkt, die magischen Schlüssel waren ausverkauft lange Zeit. Wir sind jetzt endlich wieder an genug gekommen. Das heißt, es ist jetzt überall verfügbar und sollte auch nicht mehr ausgehen bis zum Ende des Jahres. Oder bei Tracking war es eben auch so, dass wir da Probleme hatten. Das war auch zeitweise ausverkauft. Aber jetzt ist alles wieder da, zum Glück. Und damit kämpfen wir definitiv auch mit dem Problem, ja.
Du bist jetzt ja schon ein paar Jahre in der Branche. Veränderungen, die du als sehr positiv erachtest, wo du sagst, ach, damit hättest du jetzt nicht gerechnet oder das hat dich überrascht vielleicht sogar?
Also ich muss sagen, die Brettspielbranche an sich ist sehr positiv, finde ich. Es ist eine sehr schöne Branche, in der man arbeiten kann. Ich würde sogar fast sagen, die freundlichste und beste. Also gerade auch unter den Verlagen merkt man, dass sehr viel freundschaftlich umgegangen wird, auch Infos werden gerne geteilt, man hilft sich auf den Messen, also gibt's man hat das Gefühl, es gibt gar kein großes Konkurrentdenken oder Konkurrenzdenken. Das ist eine Sache, die mich schon immer begeistert hat und die mich auch weiterhin überrascht, dass es so eine tolle Szene ist. Über die 4 Jahre, die ich jetzt drin bin, eine Entwicklung, die ich gut finde, ist, natürlich versuchen immer mehr Brettspielproduzenten, Verlage grüner zu produzieren. Das ist ein Thema, was wir haben, was auch, glaube ich, noch lange, lange Teil davon sein wird. Die Qualität und auch, was mir aufgefallen ist oder was ich sehr positiv finde, Brettspielen wird immer normaler und wird immer alltäglicher. Das merkt man schon auch über die letzten 4 Jahre, dass einfach immer mehr in das Hobby reinkommen, dass es immer öffentlicher wird, immer präsenter auch in den Medien. Und ich finde, es ist eine ganz tolle Sache, gerade weil das Spielen an sich und auch das analoge Spielen so wichtig ist für die Entwicklung, sei es für Kinder, für die Familie an sich, für den Zusammenhalt auch im Alter, um fit zu bleiben, dass ich es bisher immer sehr schade fand, dass es vor vielen, vielen Jahren eher abgetan wurde als ja die Spielen. Und eigentlich ist es ein Kulturgut und deswegen bin ich auch froh, dass die in Sachsen da jetzt oder in Thüringen gerade anfangen, das Ganze richtig zu bearbeiten und auch deutschlandweit zum Kultur zu machen, ja.
Liebe Grüße an Jens Jung an dieser Stelle.
Lukas, wir würden gerne nochmal zurückkommen zu dir als Person, zu dir als Spieler. Wenn du dir noch einen Brettspieltraum erfüllen könntest, ganz egal wie abgefahren, ganz egal wie unrealistisch, was könnte das sein?
In welchem Sinne? Ein Spiel, was ich gern hätte oder allgemein etwas zu dem Thema?
Du darfst das vollkommen für dich füllen.
Ein Brettspieltraum. Also ich fand Spieleentwicklung schon immer sehr interessant. Gerade im Verlagswesen, wenn man viel mit Prototypen zu tun hat, hat man gelegentlich auch nur wieder mal eine Idee. Also ein Traum wäre schon mal irgendwann in ferner Zukunft ein Brettspiel mal selber zu machen. Ob das dann verlegt wird, keine Ahnung. Aber es wäre schon sehr cool, einfach mal was Eigenes zu schaffen, ein eigenes Brettspiel auf den Tisch zu bringen. Das wäre etwas sehr Schönes. Und ich hätte gern mal viel, viel Zeit zum Brettspielen. Das fehlt einem. Es fehlt mir. Ich hätte gern eine Woche, 2 Wochen oder 3 Wochen, eine geile Gruppe und haufenweise Spiele, die ich noch nicht gespielt habe, einfach um mal dieses ganze angestaute spielen wollen loszuwerden. Ja, das wäre was sehr Schönes. Ja,
das klingt ganz nach meinen Herbstferien, die jetzt gerade hinter mir liegen.
Dann hattest du wohl sehr, sehr schöne Herbstferien.
Ich hatte sehr, sehr schöne Herbstferien, genau.
Na, dann super. Freut mich.
Ja, dann, Lukas, danke für deine Zeit.
Ja, sehr gerne.
Es war sehr angenehm, dir zuzuhören. Die Einblicke, die du uns gegeben hast in diese Brettspielszene hinter den Kulissen, waren mit Sicherheit auch für die Leute, die diesen Podcast hören, sehr interessant und vielleicht auch so ein bisschen augenöffnend. Wir danken dir dafür, dass du deine Podcast-Premiere bei uns hier gegeben hast, bei Alles außer Toplisten.
Ja, sehr gerne.
Und was du noch nicht weißt, ist, dass wir diesen Podcast immer mit einem Wumms beenden. Und das geht folgendermaßen. Zähl einfach mit uns.
3, 2,
1,
Wumms.